heiß ist, glaube ich, bei allen, egal wo man hingeht. Wobei bei uns an der Nordsee nur so ein kleines Lüftchen immer geweht hat, das ist manchmal dann auch ganz angenehm. Und daheim muss man das künstlich erzeugen, das Windli. Wenn man so in Ferienzeiten ist, dann fragt man sich vielleicht manchmal auch ganz grundsätzliche Sachen über das Leben. Und heute das Predigtthema «Neue Perspektiven gewinnen» soll auch um das gehen, dass man wieder neu etwas überlegt und festmacht. Wozu lebe ich überhaupt? Es sind 5 Sachen, warum Gott uns geschaffen hat, warum wir überhaupt leben. Das erste, warum Gott uns erschaffen und erlöst hat, sind praktisch wie 5 Aufträge. Das erste ist, er hat uns geschaffen zu seiner Freude, als Gegenüber. Unser Auftrag ist es, ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn anzubeten, mit ihm zu reden. Und er hat uns als Teil von seiner Familie erschaffen. Er hat uns geschaffen, um Christus, und er hat uns erlöst, um Christus immer ähnlicher zu werden. In das Bild sollen wir hineinkommen. Und er hat uns erschaffen, um Gott zu dienen. Und jetzt 5. noch, der letzte Punkt, und da werden wir heute so ein bisschen drauf eingehen. Er hat uns erschaffen und erlöst, um einen Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag heisst, wir sollen von ihm weiter erzählen. Darum hat er uns erlöst, darum sind wir da in der Gemeinde zusammen. Und das ist übrigens der einzigste Punkt, von dem ich erwähnt habe, wo da nur auf der Erde stattfindet. Das andere wird auch später noch sein, dass man ihm die Ehre gibt, ihn arbeitet, in seiner Nähe sind. Ich würde gerne die Bibelstelle vorlesen aus Matthäus 9. Matthäus 9, da heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leiden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also Jesus ist viel unterwegs gewesen und an dieser Stelle heißt es aber an anderer Stelle auch, er ist durch Städte und Dörfer gegangen und hat 3 Sachen gemacht. Wenn er so umgereist ist in diesen Städten und Dörfer, hat er 3 Sachen gemacht. Das erste ist, er hat gelehrt. Das zweite, er hat das Evangelium vom Reich Gottes predigt. Und das dritte noch, er hat geheilt. Und heute werde ich speziell auf das Mittlere eingehen, wenn wir neue Perspektiven gewinnen wollen. Er hat das Evangelium vom Reich Gottes predigt. Seine Freunde, seine Jünger sind ja die ganze Zeit dabei gewesen. Die haben praktisch 3 Jahre Bibelschulausbildung gehabt. Auf engstem Raum mit ihm zusammen. Tag und Nacht sind sie da unterwegs gewesen mit ihm, haben das mitbekommen, wie er in die Stadt gekommen ist, gelehrt hat und das Evangelium predigt hat. Das ist ihnen eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen. Sie haben das aufgesogen, sie haben gewusst, wie Jesus das macht. Und das Spannende ist, dass genau die 3 Sachen, dass das auch die Grundbestandteile sind von der ersten Gemeinde, wo wir nachher lesen in der Apostelgeschichte. Sie sind gelehrt, sind vom Reich Gottes verkündet, die frohe Botschaft weitergesagt und sie haben geheilt. Jesus hat also das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Evangelium heisst nichts anderes wie gute Nachricht. Sie haben die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündet. Dass es in dem Königreich ein neues Leben gibt für diejenigen, wo der König Jesus in ihrem Leben für sich annehmen. Dass der König Jesus für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er die Rettung ist und die Rettung gebracht hat für die verlorene Welt, die geistlich von Gott getrennt ist. Das sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten für verzweifelte Leute. Und dann heisst es da weiter in dem Text, Jesus ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Er ist also umgegangen, hat die Leute gesehen und es hat ihn innerlich tiefst bewegt, was er gesehen hat. Manchmal frage ich mich bei mir ganz ehrlich, was bewegt mich eigentlich noch tief innen? Was erschüttert mich? Wir kennen so viel schon und man tut es ab. Aber Jesus ist tief innerlich bewegt. Und der Satz, den finden wir nicht nur an dieser Stelle, immer wieder in den Evangelien finden wir das. Und es ist immer dann mit einer bestimmten Handlung verbunden. Da im Vers 36, da, ich lese aus einer anderen Übersetzung, da heißt es Kaiser, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und so innerlich bewegt über die Leute, die er sieht, die er begegnet, die ohne Hirt unterwegs sind, da redet Jesus das erste Mal dann vom Erntefeld. Und er zeigt seine Jünger auf, dass sie sollen beten für Arbeiter in dem Erntefeld. Übrigens hat mir jetzt vorher jemand gesagt, bei der Ernte, wir haben das an der Nordsee selber auch erlebt, da ja ist es ganz schlimm für die Bauern. Stehen ein für sie, beten für sie. Sie müssen Tier zum Schlachten verkaufen, sie können kein Futter mehr haben. Wir können etwas bewegen, wenn wir beten. Und Jesus fordert seine Freunde auf, betet, dass es Arbeiter gibt im Erntefeld. Da war es nicht zu heiß gewesen, hat es nicht zu wenig Futter gehabt. Nein, es ist eigentlich genug rum gewesen. Und mit dem Gedanken dann nahtlos geht es im Kapitel 10 weiter, wo er seine Freunde dann wirklich auch rausschickt. Zuerst haben sie sollen beten und dann hat er sie rausgeschickt und jetzt gönnt. Tun. Verkündet die frohe Botschaft. Er hat sie selber auf das Erntefeld geschickt, um die verlorene Schafe zu finden. Denn ihr Schicksal hat ihn tief innerlich bewegt. Und Jesus sagt ihnen, dass sie also mit dieser guten Nachricht vom Reich Gottes sollen rausgehen und das auf dem Erntefeld verbreiten. Was hat es jetzt mit dem Erntefeld auf sich? Da im Vers 37, da hat es das erste Mal geheißen, die Ernte ist gross. Also das Problem mit der Ernte hat es nicht gegeben. Es hat zu wenig Arbeiter gegeben. Die Ernte an sich ist gross. Worin besteht denn die Ernte? Die Ernte besteht aus müden, zerstreute, führungslose Menschen. Das ist die Ernte, von der Jesus da redet. Jesus hat gesehen, dass die Menschen, denen er begegnet war, dass sie verunsichert waren, gequält waren. Verzweifelt, niedergeschlagene Menschen ist er begegnet. Das sind hilflose, führungslose Menschen. Das ist die Ernte. Ich habe von einem Pastor gehört, wo jemand begegnet ist, der ihm gesagt hat, Sie sind doch der Pastor von dieser Gemeinde, ich muss Sie mal sprechen. Ich bin letztens mit dem Velo, hat er erzählt, mit dem Velo bei Ihnen auf dem Gelände vorbeigefahren und dann hat mich einer so dermaßen fertig gemacht und angemutzt, weil ich in meinen Weg gekommen bin, muss ich ihnen sagen, was predigen sie eigentlich bei sich? Dass da so etwas dabei rauskommt, dass da Leute gibt, wo mich so dermaßen angehen. Was ist das für eine Kirche? Was ist das für eine Gemeinde? Ich find's clever, was der Pastor geantwortet hat. Der hat ihm gesagt, schau, genau wegen diesen Leuten sind wir Kirche. Genau die Leute sind bei uns willkommen, die eben vielleicht mit gewissen Situationen noch nicht gut umgehen können. Und sind sicher nicht alle, die so reagieren würden in der Kirche. Aber genau die sind willkommen, die vielleicht ganz Schlimmes erlebt haben. Und wo dann in jeder ungünstigen Situation alles rausbricht. Das sind Leute, die vielleicht ein Leben lang demütigt worden sind, wo man immer drauf getreten hat. Leute, die kaputt sind, die keine Hoffnung mehr sehen. Genau die Leute sind bei uns in der Kirche willkommen. Und sie sind auch willkommen. Aber wenn sie es nicht akzeptieren können, dass gewisse Leute so reagieren, dann müssen sie nicht zu uns kommen. Weil bei uns trifft man die Leute. Und sollte man die Leute eigentlich treffen, die nicht alles perfekt können? Genau das ist die Ernte. Es geht um Leute, die nicht mehr weiter wissen. Hoffnungslos sind. Und Jesus hat Mitleid mit diesen Menschen. Jesus sieht die zerbrochenen, verletzten, leidenden Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, innerlich verbogen, weil sie so unter Druck stehen und so viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Jesus sieht all die Menschen. Und ist er wütend? Nein. Nein, er ist nicht wütend. Sein Herz, haben wir gelesen, ist von tiefem Mitleid erfüllt. Ich frage mich manchmal, wenn ich Leute begegne, was ich denn denke oder was ich sage über sie. Vielleicht nicht immer richtig. Wie Jesus hat tiefes Mitleid mit diesen Menschen, hat sein Herz erfüllt, wenn er an sie denkt. Und so ist Jesus durchs Land gezogen, hat die gute Nachricht genau zu diesen Menschen gebracht. Und als zweites hat er über die Ernte gesagt, dass es eben nur wenige Arbeiter gibt. Von welcher Arbeit spricht Jesus da? Ich glaube, zuallererst meint er sicher auch die Arbeit vom Gebet. Haben wir von einer Frau gehört, ältere Frau. Die hat sich in jungen Jahren vorgenommen, für eine Stadt zu beten. Weil es in dieser Stadt einfach keine bibeltreue Gemeinde gegeben hat. Die hat gesagt, wie sollen die Leute die Botschaft von Gott hören, wenn es keine Kirche hat, wo bibeltreu ist. Und so hat sie angefangen zu beten und hat lang betet und irgendwann ist dort eine bibeltreue Gemeinde entstanden. Sie hat nicht aufgehört zu beten, sondern sie hat sich die nächste Stadt genommen. Und hat für die nächste Stadt betet, wo sie gemerkt hat, da ist keine bibeltreue Gemeinde rum. Und hat weiter betet. Und so hat sie eigentlich um eine Kirche nach dem anderen betet und das offenbar um die 60 Jahre lang. 60 Jahre lang für bibeltreue Gemeinden betet, für Pastoren betet, wo Gottes Botschaft weiter verbreitet und weiter verkündet und dass es Gemeinden gibt, wo rausgehen und diesen Menschen die frohe Botschaft bringen. Wenn wir miteinander da vor Jesus würden stehen, dann gibt es sicher etliche Pastoren, Evangelisten, wo Gottes Wort verbreitet haben. Vielleicht wäre ich auch dabei. Und Jesus würde sagen, hey, geht mal ein bisschen zur Seite. Und ruft die alte Frau zu sich und stellt sie an und sagt, ihr Pastoren, ihr Evangelisten, ihr habt eure Arbeit nur können tun, weil sie betet hat. Sie hat eine richtige grosse Arbeit geleistet im Reich Gottes. Ihr hättet die Gemeinde nicht können gründen. Ihr hättet die Gemeinde nicht können gross machen, Menschen erreichen mit dem Wort Gottes, hätte sie von Anfang an nicht treu und ausdauernd im Gebet hinter euch gestanden. Gemeinde ist Gottes Idee. Gemeinde ist Gottes Idee, um verlorene Menschen zu erreichen, um sein Reich zu vergrössern. Die zweite Art von Arbeit ist hinzugehen und Botschaft weiter zu verbreiten. Also beten. Und beten kann eine Arbeit sein. Und das zweite, hingehen. Da in Matthäus 10, wo ich gesagt habe, wo es weitergeht, wo seine Jünger rausschickt, da sagt er ihnen auch, geht zu den verlorenen Schafen vom Volk Israel. Ihr müsst beten und dann zu den verlorenen Schafen hingehen. Beten ist wichtig. Beten brauchen wir, aber wir brauchen auch das Hingehen. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser Geschichte gehört, wo an einer Küste ist. Wir sind ja jetzt auch an einer Küste gewesen, nicht ganz so gefährlich wie in dieser Geschichte. Gott sei Dank, bei uns hat es da eben im Flut, da passiert nicht sehr viel, weil man nicht sehr viel nass wird, wenn man reingeht. Es ist so, dass bei dieser Küste, in dieser Geschichte, ganz viele Schiffe gekentert sind. Ganz viele Schiffe sind in Seenot gekommen und das Meer ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und er hat so an dieser Küste eine kleine, armselige Rettungsstation gegeben. Ganz klein, hat eigentlich ausgesehen wie so eine kleine Hütte. Und sie haben nur ein einziges Boot gehabt. Ein kleines Bötchen. Und eine Handvoll freiwillige Helfer, die diesen Schiff in Seenot geholfen hat und Leute, die in See gestürzt sind, gerettet haben und vom Ertrinken bewahrt haben. Die Freiwilligen, die haben den Tag durch, die Nacht durch, unermüdlich Wachdienst geschoben und haben immer, wenn ein Schiff in Seenot geraten ist, sind sie raus und haben die Leute gerettet und an Land gebracht. Dank dem kleinen Stützpunkt sind viele Menschen gerettet worden und bald ist das überall bekannt worden. Viele von den Erretteten und anderen Leuten, die da aus der Umgebung sind, die sind bereit gewesen, Geld zu geben, Zeit zu geben, Energie zu opfern, um die Station, die kleine Rettungsstation, zu unterstützen. Man hat dann angefangen, neue Boote zu bauen. Man hat dann neue Mannschaften geschult. Und die kleine Station, die ist gewachsen und gediehen. Viele Gönner sind zu dieser Rettungsstation dazugekommen. Und denen hat dann das ärmliche, schlecht ausgerüstete Gebäude nicht mehr so gefallen. Und sie haben es erneuert, grösser gemacht, schöner gemacht. Die Geretteten brauchen doch einen komfortablen Ort, wo so als erste Zuflucht für sie ist. Darum sind die provisorischen Lagerstätten zur Seite geräumt worden, durch riesige Betten ersetzt. Und nach bis nach ist die kleine Rettungsstation gewachsen und mehr zu ihrem Aufenthaltsort geworden. Es ist eigentlich wie ein Clubhaus geworden, wo man sich getroffen hat, wo man es gut gehabt hat miteinander. Und es hat immer weniger Freiwillige gegeben in dem Clubhaus, es hat immer noch Rettungsstation geheißen, obendran. Immer weniger Freiwillige, die bereit waren, rauszufahren aufs Meer, wenn irgendein Schiff in Seenot war. Aber in der Rettungsstation ist immer noch das Wappen vom Seenotdienst, ist immer noch an der Decke so ein großes Modellschiff vom Rettungsboot gegangen. Man hat noch genau gesehen, warum sie da sind. Etwa zu dieser Zeit hat an der Küste ein grosses Schiff gekentert. Die angehörten Seeleute, wo sie Mannschaften hatten, sind rausgefahren, haben die Leute gerettet. Und es sind ein paar sonderbare Leute dabei gewesen. Vielleicht andersfarbig, orientalisch. Und in dem schönen Clubhaus haben die Leute plötzlich gefunden, haben die keinen Platz mehr. Die sollen draussen mal zuerst einmal duschen und nicht so schnell reinkommen, weil wir haben es in unserem Clubhaus so schön. In der nächsten Versammlung von der Rettungsstation, von den Mitgliedern, hat man darüber gestritten, wie es weitergehen soll. Es hat Auseinandersetzungen gegeben unter den Mitgliedern. Und die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen. Brauchen wir nicht. Das hindert nur unseren normalen Clubbetrieb. Und einige wenige haben gefunden, nein, unser Ziel ist, Leben zu retten. Das ist die vorrangige Aufgabe. Wir sind doch eine Lebensrettungsstation. Wir dürfen nicht nur so bezeichnet werden, sondern wir müssen das sein. Aber die paar wenigen sind schnell überstimmt worden. Und man hat sie gehen lassen und sie haben an einem anderen Ort, an dieser Küste, haben sie wieder einen kleinen Hüttenboot, eine Rettungsstation. Und hat eine zweite Rettungsstation aufgebaut, neben dem grossen Clubhaus. Und es sind Jahre vergangen, einige Jahre, und die Station, die hat sich genauso gewandelt wie die erste. Ist auch grösser geworden, sind neue Leute dazugekommen, ist wieder ein Clubhaus geworden. Und ein paar wenige sind wieder weitergegangen und haben wieder mit der Rettungsstation angefangen. Und wenn man heute die Küste besucht, da findet man längs an dieser Uferstrasse ganz viele grosse Clubhäuser, exklusiv, aber immer noch ist die Küste gefährlich für Schiff. Immer noch gehen die Leute dort in dem Meer, kommen ums Leben. Und werden diesen Schiff zum Verhängnis. Und die Schiffbrüchigen ertrinken. Das ist eine kleine Geschichte, die mich immer wieder, wenn ich sie erzähle oder höre, zum Nachdenken anregt. Und dazu aus Matthäus 28, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus hat nach der Auferstehung seine Freunde, seine Jünger, uns einen Auftrag gegeben. Manchmal kommt es mir vor, dass wir in der westlichen Welt manchmal so viele Clubhäuser haben. Und wir vergessen, dass wir eigentlich Rettungsstation sind. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Und Gott will, dass wir uns anschliessen. Der Auftrag, der ist persönlich und universell. Johannes 17 zum Beispiel, da sagt Jesus, wie du mich gesandt hast, sagt er zum Vater, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und dann spricht er sie ganz persönlich, 3 Kapitel später, Johannes 20 an, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, das hast du, glaube ich, vorher auch schon erwähnt, wieder einleitig. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er hat uns beauftragt, die Botschaft überall zu verkünden. Und es braucht nicht einfach ein paar Spezialisten in dem Clubhaus. Wir alle sind aufgerufen und haben den Auftrag bekommen. Es gibt ja manchmal schon recht weltlich gewordene Christen. Die suchen in erster Linie die Erfüllung von ihren persönlichen Bedürfnissen. Weltliche Christen sind eigentlich schon, wenn du gerettet bist, aber sehr selbstbezogen. Und das ist dann wie ein kleines Kind im Glauben. Wenn ein Kind im Sandkasten spielen sieht, dann werdet ihr ganz schnell feststellen in den einzelnen Altersklassen, dass die Kinder, je jünger sie sind, gar nicht mit dem Gegenüber kommunizieren oder so spielen. Die sind sehr auf sich selber bezogen. Die realisieren gar nicht, dass jemand anders da ist, mit dem man kommunizieren, mit dem man spielen kann. Das entwickelt sich dann alles erst. Und so ich bezogen sind viele auch im Glauben. Kind im Glauben. Selber auf sich fixiert. Aber wir sollen wachsen im Glauben, wir sollen Jesus ähnlicher werden, wir sollen reifer werden. Mir ist aufgefallen, dass ich früher ganz viel gebetet habe. Gott segne bitte, was ich jetzt will tun. Und tönt ja eigentlich ganz fromm. Gott segne, was ich tue. Aber eigentlich sollte das Gebet ganz anders sein. Gott, hilf mir bitte, das zu tun, wo du willst segnen. Und nicht segne doch, was ich tue. Es gibt auch so einen gewissen Ich-zuerst-Glauben, wo ich Gott für meine Ziele missbrauche, statt mich von ihm für seine Ziele brauchen zu lassen. Automatisch, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du bekehrt bist, dann hast du den Auftrag, Botschafter Gottes zu sein. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben vorher den Wert vom Gebet gesagt. Beim Gebet fängt auch alles an. Aber es gibt immer wieder Ausreden von uns, wir lassen uns nicht gern einbinden. Schon in der Bibel, wenn wir hineinschauen, Sarah fühlt sich zu alt, Jeremia zu jung, und Mose sagt, ich kann nicht gut reden, nimm jemand anders. Und der Jonah, der weiß ganz genau, und er sagt, die werden mir sowieso nicht glauben. Was soll ich anfangen reden? Wir haben immer so gute Ausreden, wo so logisch sind und uns so einleuchtend sind. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir sind nicht allein. Apostelgeschichte 1. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Wir haben den Heiligen Geist und er gibt uns die Kraft. Und wie ich Zeugnis weitergebe, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich stelle seit 2 Jahren jetzt fest, ich gehe immer wieder da in Go Pronto einkaufen. Und ganz in der Anfangszeit hätte ich mich mal gefragt, am Sonntag, wo ich dann schnell etwas holen gegangen bin, machen Sie auch einen schönen Ausflug bei dem Wetter? Und ich sagte, nein, ich bin am Arbeiten. Was? Heute am Sonntag am Arbeiten? Warum? Und ich sagte, ja, da gegenüber, da bin ich Pastor. Was, Pastor? Was? Ja, das ist ein Kirche. Was, ein Kirche ist da? Dann habe ich ihr erzählt vom Kreuzpunkt und dann hat sie nie gedacht, dass da eine Kirche ist. Lang nicht mehr geredet mit ihr. Und heute Morgen habe ich mir schnell etwas geholt. Triff ich sie wieder. Und dann hat sie gesagt, ah ja, sie sind der Pastor da von dieser Kirche, gell? Übrigens, ich bin mal gsi. Ich habe sie nie gesehen. Ich bin mal gsi. Das ist gut bei euch. Das gefällt mir, dass es so Kirchen gibt. Was noch daraus entsteht, weiß ich nicht. Aber da fangen schon ganz, ganz kleine Samenkörnchen an, Zeugnis zu geben. Sich nicht zu verstecken. Sich von Gott brauchen lassen, wie er das will. Gottes Ziel für in meinem Leben, für mein Leben erfüllen. Ihn anzubeten, ihm nachzufolgen, wie Christus werden, dienen und das Fünfte, mit Gott in einer Mission in dieser Welt unterwegs sein. Und dazu gibt es in nächster Zeit so viele Gelegenheiten. Ihr habt vielleicht gehört, dass man den EE-Kurs anbietet. Ein paar Anmeldungen gibt es schon dazu. Bei dem EE-Kurs, da gehen wir zwar auf die Strasse, aber das Ziel ist nicht die Strasse. Sondern das Ziel von dem EE-Kurs ist, dass man lernt, über seinen Glauben im Alltag zu reden. Mit den Leuten an der Arbeitsstelle, mit seinen Nachbarn. Wie soll ich überhaupt darüber reden? Wie erkläre ich das, dass das Gegenüber das vielleicht versteht? Oder was für Fragen kann ich stellen? Ich lade euch herzlich ein da dazu und es findet auch bald ein Alpha-Life statt. Wenn ihr Leute habt, Freunde habt, die sich grundsätzlich so für Glauben interessieren, bringt die mit, nehmt sie an der Hand und führt sie zu Jesus. Es ist schön, jedes Jahr zuzuschauen, wie Menschen zum Glauben kommen, die vorher ganz weit weg gewesen sind. Wir haben den Auftrag, von ihm zu erzählen. Und vielleicht auch jetzt, wenn man dann ins Abendmahl übergeht und du einen Moment von der Stille hast, überleg dir doch mal bei dieser Geschichte von der Rettungsstation. Wo befinde ich mich da gerade? Bin ich in dem grossen Clubhaus und fühle mich einfach wohl? Komme jeden Sonntag? Oder sitze ich vielleicht im Boot und fahre raus, um jemanden zu retten? Einer, der am Ertrinken ist, der nicht mehr weiter weiss, der hilflos verloren ist. Oder wo ist mein Herz? Wo hätte ich die Möglichkeit, vielleicht auch in meinem Alltag von diesen Taten Gottes zu erzählen? Oder wie kann ich vielleicht andere um mich herum ermutigen, den Missionsauftrag wahrzunehmen, zu erfüllen? Wo kann ich für andere beten und sie unterstützen? Und jetzt gehen wir zum Abendmahl über. Und das Abendmahl ist eine grosse Einladung. Ist an sich ein Fest, wo Jesus gesagt hat, ich habe alles für dich tun. Und wir dürfen uns freuen ab dem, was Jesus für mich, für dich tun hat. Aber lasst uns nicht dabei stehen bleiben. Nicht dabei stehen bleiben, ja, ich habe es für mich, ich bin gerettet. Ich freue mich daran. Lasst mir andere auch teilhaben daran, an dem, was Jesus für alle Menschen hat wollen tun. Jesaja 53. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Wir haben auch zu den Schafen dazugehört, wo einfach rumgelaufen sind. Und es kann sein, dass vielleicht jemand sich immer noch so fühlt. Dann darfst du zu Jesus kommen. Er hat alles für dich getan, für dein ganze Leben, dass du Beziehung kannst haben zum himmlischen Vater. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Die gute Botschaft dürfen wir jetzt miteinander verkünden uns das ins Gedächtnis rufen und dann mitnehmen in den Alltag und weiter verbreiten. Ich will jetzt beten und bitte doch diejenigen, die mitarbeiten, führen zu kommen. Wir nehmen dann das Abendmahl da vorne als erstes. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du für mich am Kreuz tun hast. Du hast dein ganzes Leben gelassen und hast meine Schuld auf dich genommen. Und ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist. Und du bist nicht im Grab geblieben, sondern der Vater hat das Opfer angenommen und hat dich wieder auferweckt und du lebst. Und ich danke dir, dass ich das, die ganze Botschaft für mich persönlich darf aufnehmen, mich darauf freuen, an dem Fest, mir das ins Gedächtnis rufen, was du für mich tust. Und ich will es auch dann weiter verbreiten. Dass ich nicht am Ufer stehe und zuschaue, wie andere Menschen elendiglich versuchen, in diesen Wellen zu schlagen und umkommen. Schenk du das mir als Gemeinde, nicht nur vom Namen her eine Rettungsstation sind, sondern dass mir jeder Einzelne seinen Teil dazu gibt. Und wir möchten dich bitten um Arbeiter in dieser Ernte. Und du hast gesagt, Ernte ist gross, es liegt nicht daran, dass Menschen sich nicht würden interessieren für dich. Mach du uns parat, mach du mich parat und schick du Arbeiter, wo deine Botschaft verkündet in ihrem Alltag, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Verein, dass viele Menschen noch die Rettung von dir dürfen erleben.